Nein, ich ziehe das eigentlich immer ganz gerne für mich an, Krawatte und Jackett. Das ist so meine Arbeitskleidung. Aber ich habe eben schon gemerkt, ich fange schon an zu schwitzen, bevor ich anfange zu predigen. Und das wird dann nur noch schlimmer, wenn ich nicht gleich gegensteuere. So, also insofern, ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, mal wieder hier predigen zu können. Ist auch schön, freue ich mich drüber. Anderen Lobpreis zu hören, ist auch immer erfrischend. Und andere Lieder kann ich gar nicht sagen, bis auf eins waren sie mir schon auch vertraut. Aber es ist einfach schön, auch mal woanders wieder zu sein und ich genieße das immer. Normalerweise, wenn ich predige, habe ich immer eine Präsentation und habe alles in der Hand. Ich kann immer weiterklicken. Das geht heute nicht, ich habe keinen Klicker, deswegen muss ich immer so machen. Ich mache dann einfach immer so, also damit ich nicht immer sagen muss, weiter, weiter, weiter. Vielleicht sage ich auch Klick und ich weiß noch nicht, muss mal gucken. Nee, Jesus hatte ihn auch nicht, aber er hat auch kein Konzept wahrscheinlich gehabt, so wie ich. Also von daher kann man das nicht immer alles eins zu eins übertragen. Ich liebe den Beamer und ich nutze ihn gern, ihr werdet es merken. Ich habe auch einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht, wenn alles klappt, können wir den sehen. Manchmal hasse ich den Beamer auch, bei uns steigt er auch manchmal aus. Das ist dann immer nicht so schön. Also der PC. Ja, wie wir es eben mit dem Mikro schon erlebt haben. So, jetzt müssen wir ganz, jetzt habe ich, wenn ich den Klick hätte, wüsste ich ganz genau, wie weit ich weiterklicken darf. Wir dürfen nämlich nicht zu weit klicken. Also ich mache mal so und wahrscheinlich sehen wir noch nichts, genau. Und nochmal. Und jetzt müsste was zu sehen sein. Perfekt, die Technik funktioniert, ganz ohne, dass ich was in der Hand habe. Das ist die Zunge und ihr habt es schon erkannt, ihr habt es schon erkannt. Genau, das ist die Zunge von Albert Einstein. Ja. Das ist das ganze Bild, zwar auch nicht ganz, er hat es noch ein bisschen geschnitten, aber so kennt man es vielleicht eher als nur die Zunge. Eins der berühmtesten Bilder der Welt. Ist so. Wie ist es entstanden? Das fand ich ganz spannend, als ich das entdeckt habe. Das ist immer schön, wenn man eine Predigt vorbereitet und die Zeit dazu hat, dann kann man mal ein bisschen wühlen und gucken. Und heutzutage ist das ja leicht. Einstein feierte seinen 72. Geburtstag. Er war absolut prominent. Obwohl seine Theorie sicherlich nicht alle verstanden haben, war er doch überall bekannt. Und er feierte in der Universität Princeton, wo er früher auch gelehrt hatte, ich weiß nicht, vielleicht hat er da auch zu der Zeit noch gelehrt, und wurde immer wieder von Fotografen bedrängt während der Feierlichkeit. Und dann schließlich verließ er die Feier und ein Fotograf ließ sich irgendwie gar nicht abschütteln, der verfolgte ihn bis zur Limousine. Wenn man das ganze Bild sieht, sieht man auch, wie er in die Limousine einsteigt oder schon drin sitzt. Und da streckte Albert Einstein, genervt von dieser Person, die ihn da verfolgte, der Fotograf, einfach mal die Zunge raus. Und der Fotograf drückte ab. Und so wurde Albert Einsteins Zunge die berühmteste Zunge der Welt. Weg ist sie, gut. Einstein gefiel das Foto übrigens so gut, er sagt, das gibt so meine Haltung wieder an der Stelle, das war wohl irgendwie so ein 1:1, dass er davon Abzüge gemacht hat. Und er hat diese Abzüge, wie gesagt, ein bisschen geschnitten und dann als Grußkarten verschickt an Freunde, Bekannte, Kollegen und so weiter. Ja, ist nochmal eine Anregung. Doch zumeist machen sich die Klugen und Nachdenklichen dieser Welt in einem anderen Zusammenhang Gedanken um die Zunge. Sie ist gefürchtet. Die Zunge ist gefürchtet. Sie steht als Metapher für die Macht der Worte. Der griechische Tragödiendichter Euripides zum Beispiel sagte, unter vielen schlimmen Dingen ist das Schlimmste eine scharfe Zunge. Übrigens, nochmal ein ganz kurzer Ausflug zu Pfingsten. Ich habe bei der Predigtvorbereitung wirklich überlegt, ob ich eine Pfingstpredigt halte. Letzten Sonntag war ja Pfingsten und habe dann gedacht, nee, ihr habt ja Sonntag, also den Sonntag davor eben schon Pfingsten gehabt und zwei Pfingstpredigten hintereinander sind dann vielleicht auch nicht das Richtige. Da kommen ja auch die Zungen vor. So auffällig finde ich, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, weil du es in der Einleitung auch gesagt hast und den Vers aufgegriffen hast, so auffällig finde ich, dass Jesus seinen Jüngern sagt, wartet, bis die Verheißung sich erfüllt, die ich euch zugesagt habe. Und die Jünger wissen alles über Jesus. Sie sind 3 Jahre unterwegs gewesen mit ihm. Sie haben seine Auferstehung oder den Auferstandenen erlebt. Sie haben 40 Tage von Jesus nochmal gesagt bekommen, worauf es ankommt und die Zusammenhänge aufgezeigt bekommen. Und dann sitzen sie da und es passiert nichts. Es passiert nichts in Jerusalem. Und erst als der Heilige Geist kommt, 10 Tage danach, nach diesen 40 Tagen, wo Jesus gen Himmel dann gefahren ist. Erst da passiert was. Also es ist so auffällig und so offensichtlich, ohne Heiligen Geist können wir so viel über Jesus wissen, wie wir wollen. Und so viel von ihm verstanden haben, wie wir wollen. Es ist eigentlich viel zu wenig. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass eben auch unsere Zunge vom Geist Gottes ergriffen wird. Ich sage das jetzt mal so, ohne das weiter ausführen zu wollen. Aber nur um diesen Ausflug zu Pfingsten musste ich mir jetzt gerade nochmal, ich muss das nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist. Das ist so, wir vergessen das viel zu schnell und sind so schnell bei uns und bei unseren Kräften und bei unseren Möglichkeiten. Also, Euripides, so hieß er doch, ne? Ja. Die Zunge, sagt er, ist nicht nur schlimm, sondern sie ist das Schlimmste der Schlimmen. Und zwar eine scharfe Zunge. Das heißt, eine kritische Zunge, eine angriffslustige Zunge. Und das sagt einer, der mit Worten umzugehen weiß. Der schreibt ja nun, also hat geschrieben, Tragödien. Und dann ein Wort aus der Bibel, und zwar aus den Sprüchen, Vers 18, 21. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gestaunt, wie viel über die Zunge gesagt wird, über das, was wir sagen, gesagt wird oder darüber nachgedacht wird. Und hier heißt es also, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, klingt vielleicht etwas sehr gewaltig, etwas dramatisch. Wie kann die Zunge zu Tod oder Leben führen? Aber sie kann. Sie kann. Wir sprechen zum Beispiel von, ich will jetzt gar nicht mit Machthabern anfangen, die irgendeinen Befehl geben, der natürlich zum Tod von Leuten führt, wenn ein Krieg anfängt oder so, aber ich bleibe mal ein bisschen mehr bei uns. Wir sprechen von Rufmord. Und wir wissen, glaube ich, genau, was wir meinen, wenn wir dieses Wort benutzen. Wenn das Ansehen eines Menschen derart geschädigt wird, durch Worte, die jemand verwendet, vielleicht auch bewusst Gerüchte, die er in die Welt setzt, was auch immer, dass sein Ruf ermordet ist, tot ist, dass er eigentlich in der Stadt, wo er vielleicht vorher tätig war, gar nicht mehr an Fuß an Boden kriegt, was auch immer. Also es ist in unserer Sprache schon drin, Rufmord. Wir wissen, was die Zunge kann, wozu sie fähig ist. Und die Bibel will uns genau darauf aufmerksam machen. Die Zunge hat eine große Macht. Und unsere Worte können ungeahnte Macht entfalten. Das ist eigentlich das Erste und auch so ein Merkpunkt, den ich heute festhalten will. Und deswegen ein Klick. Jawohl. Ich nutze heute die ganze Leinwand aus, ihr werdet es schon sehen. Die Zunge hat Macht. Und zwar hat sie Macht zum Guten, zum Leben und sie hat die Macht zum Schlechten, zum Tod. So viel erstmal an der Stelle aus dem Sprüchevers. Das heißt, und darauf möchte ich heute wirklich aufmerksam machen, wir sollten die Macht der Zunge nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist genau das, was oft passiert, dass wir glauben, die Worte, die wir sprechen, haben doch gar nicht so eine Bedeutung. Oft haben sie es ja auch nicht. Eltern wissen das aus leidvoller Erfahrung, wenn sie ihren Kindern sagen, räum doch mal das Zimmer auf oder so. Ja, und dann plötzlich gibt es wieder Situationen, da merken sich die Kinder dieses, was man gesagt hat und man denkt, das war doch eigentlich gar nicht so gemeint, das war vielleicht auch gar nicht so wichtig, so bedeutsam. Also eigentlich möchte uns die Bibel aufmerksam machen darauf, wie gewichtig unser Reden sein kann. Und dass dieses, das habe ich doch nur so dahergesagt oder ist mir doch nur so rausgerutscht, das war doch gar nicht so gemeint. Das macht schon deutlich, es gibt Worte, die verselbstständigen sich etwas mehr und man hat es gar nicht so im Sinn. Und die Bibel möchte uns einfach darauf aufmerksam machen, es ist wichtig, darauf zu achten, wie ich meine Worte wähle. Im Neuen Testament gibt es einen ganz bekannten Text, der von der Zunge redet. Der macht uns deutlich, die Zunge ist nur ein kleines Organ. Aber sie hat große Macht. Und da wird ein Bild verwendet im Jakobusbrief, das Bild von dem Ruderblatt eines Schiffes. Das Ruderblatt ist nicht besonders groß, aber es steuert letztendlich ein großes Schiff. Und da möchte ich gerne den Text, einen Ausschnitt daraus vorlesen. Und ihr dürft ihn mitlesen, wenn ihr wollt. Das ist übrigens hier so ein Ruderblatt von so einem großen Frachtschiff, liegt noch in der Werft. Da heißt es, denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Ich habe jetzt das positive Bild mit dem Ruderblatt, werden wir gleich noch sehen. Warum lieber festgehalten, das positive Beispiel, das negative Beispiel mit dem Feuer, klar, das spielt auch eine Rolle. Es sind zwei Bilder zum Thema Zunge. Die Zunge, klein, aber oho. Das Ruderblatt und das Feuer, der Funke. Die Zunge ist wie ein Ruderblatt, verhältnismäßig klein als Körperteil, ja, aber dennoch sehr machtvoll. Ja, sogar entscheidend, richtungsweisend. Wie bei einem Schiff. Ein Schiff, das mächtigen Kräften ausgesetzt ist, in Wind, Wellen und Strömung, aber dieses Ruderblatt hält es auf Kurs. Das ist die positive Macht, die wir mit unseren Worten eben auch ausüben können. Und dann ein Funke genügt, um den ganzen Wald in Brand zu setzen, um Existenzen zu vernichten. So ist die Zunge klein wie ein Funke zwar, aber mächtig wie ein zerstörendes Feuer. Das ist sozusagen die negative Macht der Zunge. Zwei Bilder, die uns das vor Augen führen. Die Zunge hat Macht zum Guten wie ein Ruderblatt, das ein Schiff trotz aller Gewalt sicher auf Kurs hält. Und sie hat Macht zum Bösen, wie zum Beispiel ein Funke, der einen ganzen Waldbrand auslöst. Die Macht zum Bösen hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Entweder indem er gemerkt hat, seine eigenen Worte haben sich in der Art verselbstständigt, oder er hat es mitbekommen, wie andere diese Macht zum Bösen zu seinem Schaden verwendet haben. Verletzende Worte, die sich einbrennen ins Gedächtnis, die auf dem Leben lassen wie ein Schatten. Es gibt Sätze, die Menschen behalten und dann irgendwann vielleicht in der Seelsorge oder in einem Gespräch wird deutlich, was für ein Satz sie ihr Leben lang geprägt hat oder einen Großteil ihres Lebens geprägt hat. Und das lastet auf ihnen wie ein Schatten. Unbedachte Worte vielleicht. Worte, mit denen sie von den Eltern vielleicht in gewisser Weise gemaßregelt wurden oder immer wieder bedacht wurden. Es gibt Gerüchte, die Leben zerstören, das habe ich eben schon angedeutet. Weil sie einen anhaften, obwohl sie nicht wahr sind, verselbstständigen sie sich und sie bleiben hängen, ja. Und je angesehener jemand ist, desto mehr Gewicht haben seine Worte. Das gilt auch. Ich denke, deswegen haben auch die Worte von Eltern bei Kindern so ein Gewicht oft, weil Eltern eben doch eine besondere Autorität sind. Nicht, wenn es ums Zimmer aufräumen geht, das ist mir schon klar. Ich habe ein anderes Beispiel, um es mal ein bisschen wieder rauszuholen aus diesem Schwermütigen. Wenn zum Beispiel der US-Präsident, den ich in letzter Zeit ganz gerne mal in Predigten erwähne, Trump twittert, zittert die Börse. Beschwert er sich öffentlich über die zu teure Präsidentenmaschine Air Force One, da war er noch nicht Präsident, gehen die Aktien von Boeing in den Sinkflug. So ist das. Und inzwischen, das habe ich heute, habe ich auch nur im Internet erfahren oder rausbekommen, inzwischen gibt es sogar eine Software, die heißt für Börsenmenschen, für Börsenmakler, die heißt Trump and Dump. Also Trump und dann abstoßen. Die analysiert die Worte von Trump, also was er so twittert und so, und spricht dann Verkaufsempfehlungen aus, weil es einfach so ein gewichtiges Wort ist. Ob der Mann dahinter dann immer das wirklich das Gewicht auch hat, ist eine andere Frage, aber so ist das. Deine Worte haben auch Macht. Trump und Dump oder Kodol und Dump oder was auch immer gibt es zum Glück noch nicht. Trump und Dump ja, Kodol und Dump nicht. Das ist auch ganz gut so. Aber deine Worte haben auch Macht. Was du sagst, kann weitreichende Folgen haben. Es muss nicht böse gemeint sein. Es kann einfach nur unbedacht gewesen sein. Es gibt sowas wie einen Schmetterlingseffekt bei dem, was wir sagen. Ein Schmetterlingseffekt, das ist so ein Begriff aus der Wissenschaft. Und das ist das Gegenteil von diesem berühmten Sack Reis, der in China umfällt. Den hat diesen Begriff Schmetterlingseffekt, hat ein US-Meteorologe erstmals in den Ring geworfen, bei einem Vortrag. Zu der Frage nämlich, kann der Schlag eines Schmetterlingflügels in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Das habe ich jetzt nicht gut betont. Kann der Schlag eines Schmetterlingsflügels in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Und die Antwort ist, ja. Dazu habe ich jetzt ein Video mitgebracht. Ich mache jetzt mal hier vorne Platz und ich hoffe, wir können das gleich sehen. Und ich gehe überhaupt ein Stück weiter hier. Das kriegen wir nicht so einfach weg mit dem Fokus. Also ich fand das einfach nochmal ganz, ganz hilfreich. das vor Augen zu haben. Die minimalsten Abweichungen können zu großen Wirkungen führen. Beim Wetter eben dieses Gedanken, das ist ein Gedankenexperiment mit den Schmetterlingsflügeln, die einen Tornado woanders auslösen. Und so ist es auch mit unseren Worten. Ich weiß, ich betone das heute sehr stark, diese negative Seite auch. Ich komme auch gleich zur positiven Seite. Aber ich möchte es einfach deutlich machen und ich glaube, es ist gut, wenn uns bewusst ist, was wir mit Worten tun oder eben auch anrichten können. Es war nur ein Wort, aber es hat ungeahnte Wirkungen, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings ein Tornado nach sich ziehen kann. Unsere Worte können unerwartet viel Schaden anrichten. Es ist kein besonders schöner Satz, trotzdem werden wir ihn gleich hier hoffentlich sehen. Noch einmal, glaube ich. Genau. Darum sollten wir unsere Worte mit Bedacht wählen. Ich weiß, das ist manchmal schwierig und anstrengend, das müssen wir auch nicht immer, aber ich denke, wir sollten lernen, darauf zu achten. So, und nun muss ich auch ganz kurz aufs Lästern kommen dabei. Das ist ja so eine Sache, weit verbreitet und vielleicht auch so ein Kavaliersdelikt oft nur. Woher kommt eigentlich das Wort Lästern? Das fand ich ganz spannend. Das kommt von Laster auch, ja, also dieses Negative, nicht das Ding, was auf den so vielen Rädern auf der Straße fährt, sondern Laster als Gegenteil von Tugend. Und es steht in einer alten Deichschauordnung. Da heißt es Lästern, wenn man nach gefährlichen Schwachstellen im Damm suchte. Es gab also so Lästertouren quasi. Die Lästerer liefen den Deich entlang und schauten, ob sie Schwachstellen finden konnten. Ob sie etwas zu lästern finden konnten. Heute lästern wir nicht mehr über Deiche, leider, sondern über Menschen. Aber lästern heißt schon auch, die Schwachstellen anderer genüsslich bloßlegen. Und dann eben oft nicht mit einer positiven Absicht. Genüsslich bloßlegen, nicht um alle anderen zu schützen und den Deich an der Stelle wieder aufzubauen oder zu verbessern. Genüsslich bloßlegen, warum? Was bringt es uns? Ich denke, es bringt uns das, wenn wir die Schwächen der anderen bloßstellen, dann stehen wir selbst besser da. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich stehe besser da, wo ich den anderen schlecht dastehen lasse. Und das hat, glaube ich, das ist, glaube ich, der tiefere Sinn des Lästerns. Dass wir uns auf Kosten der Schwächen anderer selbst besser fühlen wollen. Das wäre jetzt, ist auch der nächste Satz, nicht wäre, das ist der nächste Satz. Aber wer sich nur gut fühlt, wenn er andere schlecht machen kann, der kann sich eigentlich auch nicht gut fühlen. Ich denke, das ist eine falsche Gleichung und trotzdem hängen wir da so sehr dran. Es muss einem eigentlich sogar besonders schlecht gehen, wenn man darauf angewiesen ist. Letztlich, glaube ich, hat das Lästern fast sowas wie Züge einer Sucht. Es sorgt nämlich dafür, dass ich mich kurzfristig besser fühle, aber es verändert gar nichts zum Positiven. Und so ist es bei Süchten auch oft. Jemand, der süchtig ist, der nimmt vielleicht die Droge, um sich kurzfristig besser zu fühlen, aber es ändert sich nichts zum Positiven. Im Gegenteil, am Ende fühlt man sich sogar schlechter. Also ich glaube, deswegen ist Lästern auch so verbreitet, weil wir ja doch sehr meinen, davon zu profitieren und es in Wirklichkeit dann doch nicht so ist. Aber jetzt genug vom schlechten Reden. Ich möchte jetzt zum guten Reden noch kommen. Ich glaube nämlich, und jetzt baue ich auf diesem Satz auf, Gutes sagen fällt uns leichter, wenn wir uns nicht auf Kosten anderer besser darstellen müssen. Also wenn ich es nicht nötig habe, jemand anders abzuwerten, dann fällt es mir viel leichter, Gutes über andere zu sagen. Und ich finde, da haben wir als Christen eine unglaublich große Chance. Ich will nicht sagen, dass Christen nicht lästern, aber wir haben eine unglaublich große Chance, Gutes über andere zu sagen, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Wir haben es eben in der Gebetsgemeinschaft gehört. Wir verstehen es vielleicht manchmal gar nicht, warum Gott es so gut mit uns meint und warum er uns so sehr liebt, dass er dafür sogar ans Kreuz geht, dass er dafür sogar sein Leben gibt. Aber wenn wir das glauben und im Glauben annehmen, dann glauben wir damit, dass wir unendlich geliebt sind, dass die Liebe Gottes zu uns gar keine Grenzen hat. Gott tut alles für uns. Und wenn das bei uns ankommt, dann haben wir es nicht mehr nötig, andere schlecht zu machen, um selber besser dazustehen. Christen müssen nicht besser dastehen, denn sie wissen sich von Gott geliebt. Sie wissen, Jesus steht zu ihnen, auch wenn sie Mist bauen. Also, wenn du dich von Gott bedingungslos angenommen und geliebt weißt, kannst du leichter Gutes sagen. Ich glaube, das ist so. Das ist diese umgekehrte Gleichung. Gutes sagt sich leichter, wenn man sich von Gott geliebt weiß. Und das ist jetzt der nächste Satz, da steht er auch schon. Deswegen, das ist so eigentlich mein Appell bei dieser ganzen Predigt, finde aufbauende Worte. Finde lobende Worte für andere. Das tut so gut. Wenn man gelobt wird, das tut so gut. Wenn jemand Gutes zu einem sagt, Aufbauendes sagt, das ist eine Kunst, ich weiß. Aber es tut unendlich gut, wenn das ernst gemeint ist und wenn das nicht einfach irgendwie so mal schnell so im Vorbeigehen gesagt ist und einfach nur eine Floskel ist. Was für eine Energie wird da freigesetzt, wo ich andere lobe oder wo ich gelobt werde? Was für ein Eifer, mehr zu tun, es noch besser zu machen. Also denken wir doch nur noch mal an Vater oder Mutter, Mama oder Papa, die das erste selbstgemalte Herz ihres Kindes loben. Das Kind kommt da mit diesem Herz an, hat da also alles Mögliche, vielleicht auch schon aufs Papier gekrickelt. Und eigentlich ist das Herz kaum zu erkennen. Aber wenn Mama oder Papa sagen, boah, das ist aber schön, was wird das Kind wohl machen? Genau. Das malt das nächste und das übernächste und noch mehr Herzen und in allen Farben und Formen und vielleicht erwischt es auch noch die Tapeten, wenn sie nicht so schön zu Hause sind, dass sie mal eine kleine Auffrischung brauchen, was auch immer. Gut, wir müssen aufpassen, auch mit unserem Lob. Aber Lob bringt so viel Energie hervor, positive Energie. Oder wenn jemand gut über die Gemeinde redet, das macht uns doch alle viel, es gibt uns viel mehr Power, weiterhin sich zu engagieren und motiviert dabei zu bleiben. Ich meine auch nicht, dass konstruktive Kritik in der Gemeinde nichts zu suchen hat, aber Nörgelei, so dieses, oh, das gefällt mir nicht und das könnte ein bisschen anders sein und wenn das noch gewesen wäre, dann oder so. Aber konstruktive Kritik ist nötig in der Gemeinde, keine Frage. Aber das Genörgel, das kostet unheimlich viel Energie. Also, unsere Zunge kann auch ein Segen sein. Und sie kann ein Segen sein, wenn sie gelernt hat, zu trösten. Wenn sie gelernt hat, ehrlich und anteilnehmend Mitgefühl auszudrücken. Und plötzlich fühlt sich jemand in seiner Trauer nicht mehr allein, in seiner Not nicht mehr allein. Wir können mit unseren Worten uns stark machen für Schwächere, die in dem Moment nicht die Worte finden oder sich nicht verteidigen können. Unsere Worte können dazu führen, dass jemand sich endlich verstanden fühlt. Ich finde, da gibt es eine ganz tolle Regel, die ist simpel, aber sehr hilfreich. Die Regel heißt, erst verstehen, dann verstanden werden. Wenn man sich Gespräche anschaut, dann ist es oft genau umgekehrt. Ich möchte erst verstanden werden und ich muss das erstmal loswerden, was mir, auch wenn das Thema eigentlich ein ganz anderes war und so weiter und so fort. Aber die Regel, erst verstehen, ich will dich erst verstehen. Und dann möchte ich auch von dir verstanden werden. Die hilft sehr gut. Das führt dazu, dass andere Menschen sich verstanden fühlen, sich öffnen und dass man ganz anders miteinander reden kann. Also wenn ich bereit bin, dem anderen zuzuhören und zu verstehen, was ihn bewegt, dann wird er mir auch viel eher zuhören. Und er wird versuchen, mich zu verstehen. Und das ist eine gute Saat. Da wird mehr draus. Und ich muss sagen, ich bewundere die Menschen, die etwas Kritisches so feinfühlig sagen können, dass der andere sich nicht verletzt fühlt. Das ist eine ganz große Kunst. Ich bewundere die Menschen, die etwas Kritisches so feinfühlig sagen können, dass der andere dadurch sogar vorangebracht wird, dass er es als Hilfe empfindet, dass er es dankbar annehmen kann. Das ist eine unheimlich große Kunst. Und diese Kunst, die wird in der Bibel oft gelobt und beschrieben. Wenn man sich die Sprüche mal nur anschaut, oder auch andere Bibelstellen. Und da habe ich eine Bibelstelle, die ich jetzt gerne auch noch euch nennen möchte. Sprüche 12, Vers 18. Jetzt klicke ich nochmal. Jawohl, da ist es. Sprüche 12, Vers 18. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Das finde ich großartig, wenn das unser Ziel ist und wenn das unser Wunsch ist. Zielen unsere Worte darauf ab, zu heilen? Ist das, was wir sagen, etwas, womit wir jemanden beleben wollen? Ich fände es herrlich, wenn das so unser Ziel ist und unsere Absicht ist, wenn wir miteinander reden. Das müssen wir nicht jede Sekunde so machen. Ja? Wir dürfen uns auch immer noch über den Schiedsrichter bei einem Fußballspiel aufregen oder was auch immer. Und so. Es gibt so unterschiedliche Situationen. Wir müssen nicht immer überlegen, heilt das jetzt, hilft das jetzt und so. Aber so eine grundsätzliche Haltung, auf die Worte zu achten, die man nutzt und die man sagt und zu fragen, möchte ich damit dem anderen eigentlich wirklich helfen? Möchte ich ihn aufbauen oder geht es mir vielleicht mehr um mich und möchte ich loswerden, was mich bewegt? Möchte ich den anderen vielleicht sogar ein bisschen ärgern damit? Ich denke, darüber sollten wir nachdenken. Ich möchte mit der Predigt darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich unzählige Möglichkeiten gibt, mit unseren Worten Gutes zu bewirken. Und das ist meine Anregung. Entdecke diese Möglichkeiten, die du hast, und nutze sie zum Guten. Das ist der letzte Satz. Entdecke die Möglichkeiten, die du mit Worten hast, und nutze sie zum Guten. Denn es sind nicht nur Worte, es ist eine Haltung, die dahinter steht. Es ist die ehrliche Bereitschaft, zum Beispiel den anderen verstehen zu wollen. Da geht es nicht um eine Technik. Es ist der Wunsch, jemanden zu ermutigen, jemanden aufzubauen, ihm zu helfen, ihn voranzubringen. Es ist die Absicht, den anderen eben nicht klein zu machen, sondern aufzubauen. Die Zunge zu nutzen, um Gutes zu bewirken, das ist eine Kunst. Und deshalb lohnt es sich, diese Kunst zu lernen, und da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Also lade ich ein dazu, sich auf diesen Weg zu machen und einfach darauf zu schauen, wie gehe ich mit meinen Worten um und wie nutze ich sie eigentlich. Letztlich kostet es gar nicht so viel, Gutes zu reden. Es ist eben wie das Ruder eines Schiffes. Ne? Wenn man darüber kann ich eigentlich nur staunen, wenn Menschen mit der begrenzten Kraft, die sie haben, so einen Riesenpott bewegen können, dann geht das eben nur darum, weil dieses Ruder die Arbeit erledigt und die Physik, die dahinter steht. Und ich glaube, es ist mit unseren Worten auch so, es braucht gar nicht so viel Kraft, es braucht gar nicht so viel Weisheit und Klugheit. Wenn wir uns auf den Weg gemacht haben und diese Kunst gelernt haben, dann werden wir vielleicht sogar nur mit ganz wenigen Worten und mit leisen Worten oder mit Worten, die gut bedacht sind, aber eben gar nicht so große Worte sind, ganz viel Gutes bewirken. Und dazu lade ich ein und ich wünsche uns, dass wir auf diesem Weg vorankommen. Amen.